Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich bin auf dem Weg zur Arbeit heute ganz schön nass geworden. An einem anderen Tag wäre ich bei so einem useligen Regenwetter vielleicht statt mit dem Rad mit der Bahn gefahren. Das ging heute aber nicht, denn im öffentlichen Nahverkehr wird gestreikt. Und zwar in ganz vielen Regionen in Deutschland. Bei einer Streikkundgebung in Wuppertal hat Frank Wernicke, der Chef der Gewerkschaft Verdi, die zum Warnstreik aufgerufen hatte, dazu gesagt:
Davon sind wir fest überzeugt, nur mit einem starken ÖPNV kann tatsächlich eine Verkehrswende in unseren Städten und im gesamten Land funktionieren.
Was aus Sicht von Verdi und den Streikenden dafür nötig ist, erklärt uns gleich unsere NRW-Korrespondentin Vivienne Leue. Zuerst schauen wir aber auf den jahrzehntelangen Konflikt um die Region Bergkarabach im Südkaukasus. Dort bekriegen sich Armenien und Aserbaidschan seit Sonntag wieder. Wir gucken uns genauer die Rolle der Türkei in diesem Konflikt an. Das ist der Tag am Dienstag, dem 29. September 2020. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Es sind die heftigsten Gefechte seit 2016. Armenien und Aserbaidschan kämpfen wieder um die Region Bergkarabach im Südkaukasus. Beide Seiten haben den Kriegszustand ausgerufen. Mehr als 100 Menschen sind seit Sonntag schon gestorben, darunter auch Zivilisten auf beiden Seiten. Bevor wir gleich ins Gespräch gehen, erstmal noch kurz die Background-Infos zu diesem Konflikt. Völkerrechtlich gehört die Region Bergkarabach zum muslimisch geprägten Aserbaidschan. Nach dem Ende der Sowjetunion und einem Krieg in der Region hat Aserbaidschan aber die Kontrolle über das Gebiet verloren. Jetzt wird die Region, in der mehrheitlich Christen leben, von Armenien kontrolliert. Dieser Konflikt, der schwelt seit Jahrzehnten, der flammt immer wieder auf. Seit Sonntag eben wieder sehr heftig. Heute haben sich die Kämpfe dann nochmal stärker ausgeweitet. Die internationale Gemeinschaft ist extrem besorgt und mahnt zur Zurückhaltung, fordert eine politische Lösung des Konflikts. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zum Beispiel heute mit den Regierungschefs beider Seiten telefoniert und einen sofortigen Waffenstillstand gefordert. Der UN-Sicherheitsrat kommt zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Soviel erstmal zum aktuellen Stand. Wir schauen uns jetzt einen Teilaspekt dieses Konflikts genauer an, nämlich die Rolle der Türkei. Die Türkei unterstützt Aserbaidschan in dieser Auseinandersetzung. Und wie das im Einzelnen aussieht, hat mir unser Korrespondent in Istanbul, Christian Buttgereit, erklärt.
Ja, sowohl moralisch als auch militärisch kann man sagen. Die Türkei hat ja relativ schnell angekündigt, nachdem es da im Juli Schießereien an der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan gab, ihren Bruderstaat Aserbaidschan eben in allen Notfällen beizustehen. Zwischen den beiden Ländern gibt es ja schon seit Jahren ein Militärbündnis. Im Juli lieferte die Türkei dann auch Drohnen, Waffen und Munition nach Aserbaidschan. Es gibt eine jährliche militärische Unterstützung, die wird auf mehrere hundert Millionen Dollar geschätzt. Und die Türkei sagt eben im Sommer auch, beziehungsweise ihr Staatspräsident Erdogan sagt im Sommer, Armenien werde jeden Angriff auf Aserbaidschan bitter bezahlen. Die Türkei spricht da von einer jahrzehntelangen Besetzung der Region durch Armenien. Völkerrechtlich, das hast du ja schon angedeutet, ist das nicht ganz falsch. Da gehört eben Bergkarabach zu Aserbaidschan. Allerdings leben dort überwiegend Armenier, die sich eben kulturell und religiös dann doch eher zu Armenien hingezogen fühlen.
Jetzt sagst du, es gibt schon seit langem dieses Bündnis zwischen Türkei und Aserbaidschan. Aber warum genau? Also ist es nur, dass man quasi auf der Gegenseite von Armenien stehen will? Oder was ist die Motivation dahinter?
Nein, nicht nur. Aber das eine bringt das andere mit sich. Die Türkei und Aserbaidschan stehen sich seit den 90er Jahren eigentlich sehr nah, seitdem die Sowjetunion zusammengebrochen ist. Das Motto dieser Freundschaft lautet: Zwei Staaten, eine Nation. Nurman Kurtulmuş, das ist der stellvertretende Vorsitzende von Erdogans Regierungspartei AKP, der hat heute Mittag bei einer Pressekonferenz noch davon gesprochen, dass man eben die gleiche Sprache spricht, die gleiche Religion hat und die gleiche Kultur, wobei das mit der Religion nur eingeschränkt stimmt. Während in der Türkei ja die meisten Muslime Sunniten sind, sind es in Aserbaidschan Schiiten, also damit stehen sie eigentlich den iranischen Muslimen näher. Aber die Solidarität mit Aserbaidschan ist eben auch ein Grund, warum die Türkei die Grenze zu Armenien geschlossen hält und keine diplomatischen Beziehungen nach Erevan pflegt. So weit geht das eben. Und dazu kommt noch, dass sich die Türkei bis heute weigert, eben die Massaker an rund 1 Million Armenier im Osmanischen Reich als Völkermord anzuerkennen. Also da ist natürlich die Ablehnung der armenischen Position bei beiden, sowohl in Baku als auch in Ankara, relativ groß. Von daher muss man sagen, ja, es geht auch ein bisschen darum, gegen Armenien zu sein.
Und inwiefern braucht nun Aserbaidschan Unterstützung von der Türkei? Weil ich habe gelesen, es ist ja ein erdgas- und erdölreiches Land, also auch militärisch sehr stark aufgestellt. Wie wichtig ist dann die Türkei für Aserbaidschan?
Naja, Natürlich haben sie Einnahmen durch Gas und Öl und sie können sich Waffen kaufen. Das tun sie auch unter anderem in Russland und Israel. Sie brauchen nicht unbedingt die türkischen Waffen, aber die Türkei gilt in vielen Belangen als Vorbild. Erdogan ist in Aserbaidschan quasi beliebt wie ein Popstar und seit deutlich geworden ist, dass er auch Putin die Stirn bietet, zumindest bis zu einem gewissen Grad ist sein Ansehen nochmal gestiegen. Also ich würde sagen, ja, für Aserbaidschan ist es eben wichtig, einen starken Verbündeten zu haben und für die Türkei ist es natürlich toll, einen Verbündeten zu haben, der auch noch über große Öl- und Gasvorkommen verfügt. Aserbaidschan war im vergangenen Jahr zumindest zeitweise der Gasimporteur Nummer 1 in der Türkei und der aserbaidschanische staatliche Ölkonzern Soka ist der größte ausländische Investor in der Türkei und besonders gut ist es dann natürlich, wenn die Türkei den Import eben von Gas und Öl gar nicht mit harten Dollar bezahlen muss, sondern dafür Waffen liefern kann.
Jetzt hast du eben schon gesagt, Russland die Stirn bieten. Vielleicht gucken wir da nochmal genauer drauf. Also die Türkei positioniert sich sehr eindeutig auf Seiten Aserbaidschans. Russland gilt so als Schutzmacht Armeniens, sagt aber auch gleichzeitig immer wieder, man will da vermitteln. Inwiefern spielt also das Verhältnis Türkei-Russland jetzt für diesen Konflikt Armenien-Aserbaidschan eine Rolle?
Ah, das ist eigentlich ganz spannend, weil tatsächlich eben natürlich die beiden jeweils Schutzmächte sind und zum anderen eben die Türkei und Russland sich auf anderen Kriegsschauplätzen auch gegenüberstehen. Wir haben das ja in Syrien, vor allen Dingen in Idlib, wo sie auf verschiedenen Positionen sind. Wir sehen das ganz deutlich in Libyen, wo eben die Türkei die vermeintlich anerkannte Regierung unterstützt und Russland eben die Rebellen. In beiden Fällen versucht man eigentlich immer eine militärische Konfrontation zu vermeiden. Da gibt es jetzt in Syrien beispielsweise gemeinsame Patrouillen, aber man ist da sehr vorsichtig im Umgang miteinander. Die Türkei weiß natürlich auch, dass sie Russland in einer militärischen Eskalation vielleicht unterlegen wäre, aber trotzdem könnte es sehr unangenehm und blutig werden. Auf der anderen Seite hat man aber eben auch gemeinsame Interessen in der Region. Da geht es auch viel um Energie und die Türkei versucht eben auch mal das Gleichgewicht zu halten. Einerseits ein bisschen mit Russland zu flirten, um damit auch die NATO zu ärgern, aber auf der anderen Seite gegen Russland auch klare Kante zeigen und dazu bietet natürlich dieser Konflikt auch eine Gelegenheit.
Du hast eben schon mal gesagt, dass im Sommer ja es schon mal Gefechte gab. Ich erinnere mich auch daran, dass damals dann, ich glaube Ende Juli war das dann, dass die Türkei zusammen mit Aserbaidschan eine Militärübung gemacht hat. Hast du das Gefühl, dass sich so in den letzten Monaten die Haltung, die Positionierung der Türkei noch mal deutlich verstärkt hat pro aserbaidschanisch?
Ich glaube, die Haltung war schon immer da, aber noch nicht so diese Taten, die man sehen konnte, wie diese Militärübung eben, bei der ja auch viele Waffen und Militärberater nach Aserbaidschan gebracht wurden. Das war ganz klar auch eine Warnung an die Armenier. Und es wird eben auch spekuliert, dass Teile der Waffen gar nicht wieder mitgenommen wurden von den türkischen Soldaten, sondern dass sie noch da sind und vielleicht auch sogar Soldaten. Die türkische Opposition hat der Regierung gerade vorgehalten, sie hätte dorthin syrische Söldner entsandt, die für einen traumhaften Lohn dort kämpfen sollen. Nach Informationen von syrischen Oppositionsmedien sollen das etwa 1000 sein. Andere sprechen sogar von noch mehr, die eben für Aserbaidschan auf Rechnung der Türkei dort kämpfen, beziehungsweise die Türkei wird es sich dann wahrscheinlich mit Öl bezahlen lassen. Die Regierung hat das auch nicht dementiert. Sie wirft Armenien dagegen vor, PKK-Kämpfer rekrutiert zu haben für ihre Seite. Also das ist eine faktische Unterstützung, die wir so in letzter Zeit so nicht gesehen haben und die natürlich dann auch den Konflikt anheizt mit der Lieferung eben auch entsprechender Bewaffnung.
Und würdest du sagen, fügt sich das so in das Gesamtbild der türkischen Außenpolitik, dass man vielleicht jetzt auch irgendwie aggressiver oder deutlicher sich eben außenpolitisch auch betätigt?
Letztendlich schon, ja. Man staunt auch so ein bisschen, dass die Türkei sich eben doch an vielen Kriegsschauplätzen jetzt irgendwie beteiligt. Das soll natürlich einerseits zeigen, wir sind jemand in der Region, wir sind eine Größe, mit der man hier rechnen muss. Das kann aber so ein bisschen nach hinten losgehen, denn wir haben ja eine türkische Militärpräsenz mit Truppen in Syrien, im Nordirak, in Libyen. Wir haben den Konflikt im Mittelmeer, der viel Kraft bindet und nun auch noch den Kaukasus. Ein Diplomat drückte das neulich mal so aus, die Türkei kämpft gerade über ihrer Gewichtsklasse und das muss nicht unbedingt am Ende gut ausgehen. Aber auch jetzt dieser Konflikt mit Armenien ist wiederum zu verstehen in dem Gesamtkontext, auch im Mittelmeer, wo sich die Türkei ja sehr über den französischen Präsidenten Macron geärgert hat. Und Macron wiederum ist eben damit einer relativ großen, starken armenischen Bevölkerung dann in Frankreich letztendlich auch für die Türkei ein Sinnbild des Armenier-Lobbyisten sozusagen. Und damit kann man ihn auch noch mal so ein bisschen ärgern. Das ist für die Türkei auf der weltpolitischen Bühne wahrscheinlich gar nicht so entscheidend, aber innenpolitisch sind es starke Signale, die hier bei einer relativ nationalistisch getrimmten Bevölkerung ganz gut ankommen.
Ja, genau, das habe ich mich nämlich gefragt, wenn du sagst, man kämpft so eigentlich über seiner Gewichtsklasse. Das ist ja öfters mal so, dass man vielleicht mit außenpolitischen Aktionen auch so ein bisschen von der Innenpolitik ablenken will und die Aufmerksamkeit woanders hinlenken will. Beobachtest du das gerade in der Türkei auch, wenn wir eben auf die innenpolitische Lage schauen?
Klar, weil wir innenpolitisch hier massivste Probleme haben. Die Corona-Krise ist das eine, aber die traf ja schon auf eine Wirtschaftskrise, die immer noch andauert und natürlich durch Corona viel, viel schlimmer geworden ist. Die türkische Währung verliert massiv an Wert gegenüber Euro und Dollar. Die Inflation ist hoch. Viele Leute wissen nicht, wie sie ihre Einkäufe bezahlen sollen oder ihre Mieten. Und das ist ein altes Rezept, eben zu sagen, Kriege lenken von den kleinen alltäglichen Problemen prima ab. Und da ist natürlich im Mittelmeer diese Spannung gewesen, die sich jetzt zum Glück wieder etwas gelöst hat. Und jetzt hat man eben die neuen Spannungen im Kaukasus. In beiden Fällen bedient Erdogan auch so ein bisschen das Narrativ eines heiligen Krieges. Bergkarabach wird eben von armenischen Christen bewohnt. Im Mittelmeer, da sind es ja auch eher die Christen. Und das wird für die türkische Öffentlichkeit aufbereitet, gerade in einem Film, den das Präsidialamt gestern veröffentlicht hat, ein Video, was eine Brücke schlägt von der Seeschlacht von Preveza 1583, als die osmanische Flotte sich gegen die Übermacht der christlichen Seefahrer behauptete. Und in diesem Video wird das immer wieder verbunden mit der Strategie Mavi Vatan, das heißt blaues Vaterland, also einer Strategie, die ganz aktuell aufgelegt wurde, um quasi im Mittelmeerraum türkische Flagge zu zeigen. Und da gibt es eben Schnitte von Barbaros Hayrettin Paschas Flotte, eben zu den Schiffen der türkischen Kriegsmarine, wo ein Soldat dann andächtig den Koran küsst. Also da merkt man schon, worum es letztendlich auch geht, auch um die Bevölkerung ja emotional einfach auf diesen Kurs mitzunehmen.
Und wie nimmst du das jetzt in Istanbul, in der Türkei wahr? Wie wird jetzt dieser Konflikt in Bergkarabach und die Haltung der Türkei dazu vielleicht auch in den Medien, in der Öffentlichkeit diskutiert?
Ja, die Medien sind ja hier meistens auf Linie des Staates. Demnach lassen sie sich eben auch gut dafür einspannen, dann plötzlich wieder viele Landkarten zu zeigen, irgendwelche Panzer, die explodieren, die gerechte türkische Armee natürlich abzubilden, die gegen die Fiesen und die Bösen kämpft. Das bewegt die Medien, glaube ich, im Moment hier aber mehr als wirklich die Bevölkerung. Das war bei Libyen eigentlich auch schon so, dass das für die Leute relativ weit weg waren und dann waren eben auch wenig türkische Soldaten dabei involviert. Der Mittelmeerkonflikt war schon ein bisschen anders. Da kann man eben schlecht syrische Söldner dann auf die türkischen Kriegsschiffe schicken. Bei Bergkarabach ist es so, dass sich, glaube ich, die Regierung da bemühen muss, um die Bevölkerung dafür so richtig zu begeistern.
Und hat sich ja gerade eben noch der türkische Außenminister Çavuşoğlu geäußert. Wie könnte denn aus Sicht der Türkei eine Lösung für diesen Bergkarabach-Konflikt aussehen?
Çavuşoğlu hat das ja gesagt, das sei eigentlich total einfach. Das Einzige, was man machen müsste, wäre eben ein Rückzug Armeniens vom aserbaidschanischen Boden, also aus der Region Bergkarabach. Man wolle eben die Befreiung der besetzten Gebiete, nicht mehr und nicht weniger. Und die Türkei würde Aserbaidschan unterstützen, eben sowohl auf dem Schlachtfeld, sagte er, als auch am Verhandlungstisch. Und verhandelt wurde über diese Frage eben schon lange mit dieser Minsker Gruppe der OSZE, in der unter anderem die USA, Russland, Frankreich, Aserbaidschan und Armenien sitzen. Und die Türkei sagt eben so, nach vielen Jahrzehnten sind diese Gespräche jetzt gescheitert. Da muss man auch mal ehrlich sein. Aserbaidschan muss jetzt einfach mal die Geschicke in die eigene Hand nehmen. Und diese eigene Initiative, die möchte die Türkei gerne unterstützen.
Dieses Gespräch mit Christian war sehr dicht und der Konflikt ist ja wirklich sehr komplex. Deshalb hier nochmal die wichtigsten Punkte ganz kurz zusammengefasst. Zwischen der Türkei und Aserbaidschan gibt es schon seit Jahren ein Militärbündnis und beide Seiten profitieren davon.
Für Aserbaidschan ist es eben wichtig, einen starken Verbündeten zu haben. Und für die Türkei ist es natürlich toll, einen Verbündeten zu haben, der auch noch über große Öl- und Gasvorkommen verfügt.
Vor allem in den letzten Monaten positioniert sich die Türkei noch mal deutlicher auf Seiten Aserbaidschans.
Ich glaube, die Haltung war schon immer da, aber noch nicht so diese Taten, die man sehen konnte, wie diese Militärübung eben.
Die Lösung des Konflikts ist aus Sicht der Türkei ganz einfach.
Das Einzige, was man machen müsste, wäre eben ein Rückzug Armeniens vom aserbaidschanischen Boden, also aus der Region Bergkarabach.
Das sieht Armenien aber natürlich ganz anders. Also von einer einfachen Lösung kann eigentlich keine Rede sein. Ob sich trotzdem was bewegt in Sachen Waffenstillstand, behalten wir im Blick. Wer heute aus dem Homeoffice arbeiten konnte, der hatte wohl ziemliches Glück. Denn in vielen Teilen Deutschlands ist das Wetter inzwischen, richtig herbstlich, um es mal positiv auszudrücken. Wer trotzdem raus musste, hatte größtenteils nur die Wahl zwischen Fahrrad und Auto. Bundesweit hat die Gewerkschaft Verdi nämlich zum Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Der Schwerpunkt des Ganzen war Nordrhein-Westfalen. Hier wurde mit 10.000 Streikteilnehmenden gerechnet. Wer hat denn dann wo genau gestreikt, Vivien?
Ja, in Nordrhein-Westfalen muss ich eher davon sprechen, wer heute nicht gestreikt hat. Und zwar sind das die Regionen Rhein-Erft-Kreis, Gütersloh und das kleine Städtchen Monheim. Ansonsten haben hier überall im Land Straßen, Bahnen und Busse stillgestanden, sind in den Depots geblieben, schon früh, also mit Beginn der Frühschicht um 3 Uhr. Was noch fährt, ist die S-Bahn oder Regionalzüge, auch Fernzüge der Bahn natürlich. Aber ansonsten in den Städten geht gar nichts. Auch deutschlandweit sind ja viele Städte dabei, Hannover, Frankfurt am Main, Erfurt, München, auch die Ballungsregion Rhein-Neckar zum Beispiel. In Berlin ist der Streik am Vormittag durchgeführt worden, aber hier in Nordrhein-Westfalen, wie gesagt, also da haben es Pendler wirklich schwer gehabt.
Und es geht bei so Warnstreiks oder Streiks ja wie so oft, glaube ich, ums Geld. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen, die war ergebnislos verlaufen. Was fordert Verdi denn für die Beschäftigten des öffentlichen Nahverkehrs?
Ja, also das ist etwas kompliziert. Da muss ich ein bisschen ausholen.
Gerne.
Denn für die Beschäftigten, im öffentlichen Dienst, also auch Krankenhausmitarbeiter, Kita-Mitarbeiter, Müllabfuhr und so weiter, die ja in den vergangenen Tagen und letzte Woche gestreikt haben, fordert Verdi 4,8% zum Beispiel Lohnsteigerungen. Und jetzt sind die Tarifverträge im öffentlichen Personennahverkehr immer an die Entwicklung des öffentlichen Dienstes gekoppelt. Das heißt, wenn es dort am Ende ein Ergebnis gibt und ein Plus, dann wird es das wohl auch ähnlich im ÖPNV geben. Deswegen hängt das ein bisschen miteinander zusammen, aber der ÖPNV hat eigene Tarifverträge. Und nun ist es aber so, dass die Tarifverträge nicht bundeseinheitlich sind, sondern jedes Land hat seinen eigenen Tarifvertrag für den ÖPNV. Und das ist etwas, wo Verdi sagt, das ist heute nicht mehr zeitgemäß. Wir können nicht zum Beispiel in Ostdeutschland die Menschen schlechter bezahlen, aber länger arbeiten lassen. So ist es de facto. Wir müssen gerade was Arbeitszeiten anbelangt, aber auch Themen, ja, länderspezifische Themen können dann ja in eigenen Tarifverträgen geregelt werden. Aber gerade was, wie ich sagte, Arbeitszeiten anbelangt oder auch Überstundenregelungen, die müssen bundesweit einheitlich sein.
Und wenn wir aber auf die Arbeitgeberseite sozusagen schauen, was spricht dagegen oder also was ist die Gegenposition?
Ja, Sie sagen, wir möchten nicht bundesweit über den ÖPNV verhandeln. Wir möchten das ruhig auf Länderebene lassen, weil jedes Land ist unterschiedlich. Da gibt es unterschiedliche Ballungsgebiete, wo man noch mal genauer hinschauen muss. Andere Bundesländer sind sehr ländlich geprägt. Da muss man dann vielleicht tatsächlich auch, weil dort die Mieten geringer sind, etwas weniger bezahlen. Also die sagen, wir möchten das nicht für alle 16 Bundesländer einheitliche Regelungen schaffen, sondern das ist schon ganz gut so, wie es ist. Sagen aber auch gleichzeitig, in den Ländern können wir jetzt aktuell noch gar nicht groß verhandeln, weil wir erst einmal die Abschlüsse im öffentlichen Dienst abwarten müssen und dann schauen müssen, wie viel müssen wir dann auch im ÖPNV möglicherweise mehr zahlen. Also das ist ziemlich verfahren, weil quasi man da in so einer Sackgasse ist. Verdi sagt, legt bitte ein Angebot vor, möglichst mit Eckpunkten, die bundesweit gleich sind. Wenn nicht, dann bleiben wir von mir aus, sagte heute Frank Wernicke, der Verdi-Chef, zu mir, bleiben wir von mir aus erstmal auf der Länderebene, aber wenigstens da möchten wir auch etwas vorliegen haben, über das wir verhandeln können. Und da sagen jetzt die kommunalen Arbeitgeber, wir warten mal die großen Verhandlungen im öffentlichen Dienst ab und dann schauen wir, was wir noch im ÖPNV leisten können.
Du warst ja heute auch vor Ort unterwegs, hast mit Streikenden gesprochen. Hattest du den Eindruck, fechten die sozusagen alle den gleichen Kampf aus? Oder worum geht es denen, wenn sie jetzt gestreikt haben und ihre Arbeit niedergelegt haben?
Also erstaunlich war, dass bei meinen Fragen, wo arbeiten Sie und wie ist das so, wie ist Ihre Stimmung, sehr, sehr viel Positives kam. Also tatsächlich arbeiten offenbar im öffentlichen Personennahverkehr wirklich viele Menschen, die das gerne machen, die gerne Menschen befördern, die gerne den Bus oder die Straßenbahn fahren und die dann aber gesagt haben, die einen sagen, ja, ich kann von meinem Gehalt nicht leben. Das sind die, die in den letzten Jahren dazu gekommen sind, weil gerade hier in Nordrhein-Westfalen gibt es zum Beispiel so eine Einstiegstarifgruppe, die sehr, sehr niedrig liegt. Also die ist so bei knapp 2.500 Euro brutto. Mhm. Und wenn das dann ein Familienvater verdient, dann ist das schon zum Teil sehr wenig. Also da geht es zum Teil um Gelder. Manchmal aber auch tatsächlich um die Arbeitsbedingungen. Also ein anderer, den ich heute gefragt habe, der sagte, ja, er hat noch einen alten Vertrag, da verdient er schon ganz gut. Aber wenn er dann 10 Stunden am Steuer sitzen müsse, dann sei das einfach eine Arbeitsbelastung, die ja so nicht mehr gut zu leisten sei. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man ja Menschen befördert und das auch sicher tun will. Da gehen dann zum Teil so die Frustrationen etwas auseinander.
Das heißt, es geht eigentlich auch so um ja, bessere Arbeitsbedingungen und vielleicht auch eine Wertschätzung?
Auf jeden Fall. Es ist so, dass, das sind Zahlen von Verdi, 20.000 Stellen offenbar im öffentlichen Personennahverkehr bundesweit unbesetzt sind. Das ist jetzt erstmal eine Zahl, die kann man sich immer schwer vorstellen, aber letztlich ist es so, dass das Streckennetz in den vergangenen Jahren ausgebaut wurde. Das heißt, mehr Busse, mehr Bahnen werden eingesetzt, weil wir wollen ja auch alle mehr öffentlichen Personennahverkehr, damit wir nicht so viel Auto fahren. Und gleichzeitig sind aber immer mehr Stellen unbesetzt, weil Menschen in Rente gehen und eben ja der Nachwuchs fehlt oder Menschen, die auch dann den Beruf wechseln und zum öffentlichen Personennahverkehr kommen, weil eben offenbar die Arbeitsbedingungen, also Schichtzeiten und Bezahlung, doch nicht so attraktiv sind. Vor allem auf einem Arbeitsmarkt, wo Fachkräfte ja gesucht werden. Also da ist so ein bisschen der Knackpunkt, denke ich.
Wie hast du das denn heute erlebt? Es gab jetzt wahrscheinlich viele Menschen, die eben nicht mit Bahn oder Bus fahren konnten, vielleicht aufs Fahrradauto umsteigen mussten. Hast du auch Reaktionen von Leuten erlebt, die davon jetzt betroffen waren? Gibt es da Verständnis für diese Forderung?
Ja, grundsätzlich gab es Verständnis. Nun muss man sagen, hier in Nordrhein-Westfalen, eigentlich in der ganzen Westhälfte Deutschlands, hat es heute geregnet. Jetzt sind die Temperaturen ja auch wirklich ungemütlich. Also ja. Fahrrad war für viele keine gute Option. Dennoch haben mir doch einige Menschen gesagt, ja, verstehe ich schon, dass man auch von seinem Job leben muss und dass die Gehälter da auch ja, wettbewerbstauglich sein müssen mit anderen Arbeitgebern. Aber muss das denn jetzt, muss das heute sein. Das ist natürlich immer ja auch dieser Frust des einzelnen Pendlers. Ich muss aber sagen, heute früh, ich war selbst mit dem Auto unterwegs, um von Düsseldorf, wo ich wohne und wo auch unser Korrespondentenbüro ist, nach Wuppertal zu kommen. Dort war die zentrale Streikkundgebung von Verdi und dann auch wieder zurück. Ich habe zwar wirklich länger gebraucht, 20, 30 Minuten mehr, aber das große Chaos ist ausgeblieben. Auch die Staunachrichten im Radio waren schon länger, zum Beispiel während Urlaubszeiten. Ich denke, dass viele heute ja im Corona-erprobten Homeoffice geblieben sind.
Ja, jetzt sagst du schon Corona. Das habe ich mich nämlich gefragt. Also wie läuft überhaupt jetzt so ein Warnstreik ab unter Corona-Bedingungen? Es gab eine Streikkundgebung, also muss man da irgendwie besondere Hygienekonzepte wahrscheinlich doch auch befolgen, oder?
Auf jeden Fall. Es gibt natürlich eine Oberzahl, je nach Platz ist die unterschiedlich. Also es dürfen bei weitem nicht so viele Menschen an solchen Kundgebungen teilnehmen, wie es normalerweise der Fall ist. Das sah man auch. Die Streikenden haben dort gestanden auf kleinen blauen Kreuzchen, die auf dem Boden gemalt wurden. Und das sah dann sehr schachbrettartig aus, weil die Redner auf der Bühne immer wieder auch darauf hingewiesen haben, dass erstens natürlich Maskenpflicht besteht und zweitens man sich an die Abstandsregeln halten soll. Da sagte auch ein Redner, wir wollen jetzt nicht bei unserer Kundgebung der nächste Hotspot dann werden, sondern haltet euch dran. Das haben die Menschen auch getan und dadurch sah das sehr diszipliniert aus, wie man es sonst von anderen, vielleicht autoritäreren Staaten kennt, wenn da so Kundgebungen sind. Also die Menschen standen sehr in Reih und Glied.
Jetzt ist der Tag noch nicht ganz rum, aber trotzdem kann man schon sagen, hat dieser Warnstreik jetzt was gebracht, beziehungsweise wie könnte es jetzt nach heute weitergehen?
Ja, die nächste Tarifrunde im öffentlichen Dienst ist am 22. und 23. Oktober, also das dauert noch ein bisschen. Es ist kompliziert tatsächlich auch die Frage, denn einerseits dürfen auch die Beschäftigten, glaube ich, hier so ein bisschen die Sympathien, die sie haben, nicht verspielen. Es ist gerade in Corona-Pandemie-Zeiten eben schwieriger, Arbeitskampf auszutragen. Normalerweise ist das ja so ein Spielchen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern. Das läuft sehr ritualisiert ab. Also da gehören halt Streiks auch dazu und da gehört es auch dazu, dass man sich nicht gleich in der ersten Verhandlungsrunde einigt. Aber jetzt jetzt wäre es schon für beide Seiten angesagt, dann in der kommenden Verhandlungsrunde, wie gesagt, Mitte, Ende Oktober, dann wirklich zu greifbareren Ergebnissen zu kommen. Bisher ist es halt so, dass die kommunalen Arbeitgeber noch gar kein Angebot vorgelegt haben. Insofern, es gibt nur die Forderung der Gewerkschaften und es gibt noch keine Grundlage, um irgendwie zu verhandeln. Hört sich sehr festgefahren an. Mhm. Es ist noch ein bisschen Zeit. Vielleicht bewegt sich da noch was. Ansonsten müssen wir tatsächlich ja im Herbst, Winter noch weitere solche Streiks ertragen.
Und dann bewegt sich auf Schienen und Straßen erstmal nicht so viel. Vivian, danke dir fürs Erklären bis hierhin.
Ja, danke auch dir.
Das war der Podcast Der Tag an diesem Dienstag, dem 29. September. Einem verregneten Dienstag, zumindest hier in Köln. Wir haben gesprochen über die Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr und die Rolle der Türkei im Konflikt um die Region Bergkarabach. Wir freuen uns über Feedback, vielleicht auch mit Blick auf diese Kurzzusammenfassung am Ende des ersten Gesprächs zu Bergkarabach. Das erreicht uns per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz, bedanke mich fürs Zuhören und sag bis morgen.